Dann darf ich euch recht herzlich begrüßen zum Vortrag an diesem Herbstfest, das wir haben, mit dem Thema, wer sind die Sieben-Tags-Adventisten? Mein Name ist Martin Wanicek, ich bin der Pastor der Kirchengemeinde hier in Wolfratshausen und freue mich deswegen, euch begrüßen zu dürfen hier. Die Frage, wer sind wir Sieben-Tags-Adventisten, kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen beantworten. Ich möchte heute vor allen Dingen ein bisschen auf das Historische eingehen, also wie ist die Geschichte, und dann auch auf das Theologische, was macht uns glaubensmäßig aus, und auch das Praktische damit verbinden. Das Persönliche allerdings, da steht ja der Mensch im Vordergrund und da kann man nur Beziehungen knüpfen. Da darf ich einladen, einfach hier, welche, die man sieht, zu fragen, was Glaube für sie bedeutet, wie sie Glauben leben, denn das ist ja die eigentlich die wichtigste, der wichtigste Teil davon. Die Geschichte der Sieben-Tags-Adventisten geht los. Also man kann es natürlich schon, es ist eine christliche Gemeinde, deswegen kann man mit Jesus Christus den Anfang setzen oder sogar schon im Alten Testament mit der Schöpfung. Aber spezifisch jetzt, was diese Glaubensgemeinschaft ausmacht, ist der Name William Miller, der zuerst zu nennen ist. William Miller, sieht man, hat Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt. Und er war sozusagen der Begründer oder der Initiator der zweiten großen Erweckungsbewegung in den USA. Also wenn man in der Literatur liest, dann ist diese Bewegung, für die er mitverantwortlich war, wird immer die zweite große Erweckungsbewegung genannt. Er kam aus der Stadt Pawtucket in Vermont, eine der New England-Staaten, und er war Farmer, Elternfarmer, wie damals üblich, und er war Deist. Deist ist jemand, der an Gott glaubt, aber die Meinung ist, dass Gott nicht mehr aktiv eingreift. Also Deisten haben damals gedacht, okay, Gott hat diese Welt zwar geschaffen, aber er hat sie aufgezogen und dann hat er diese Welt sich selbst überlassen. Also Menschen, die zwar daran geglaubt haben, dass es Gott gibt, aber für mein persönliches Leben hat er keine Bedeutung, denn man kann mit ihm keinen Kontakt aufnehmen, er antwortet nicht. Es war praktisch Atheismus. Nur in der Form gab es damals noch niemanden, der nicht an Gott geglaubt hat. Deswegen war der Deismus praktisch eine Vorstufe davon. Gleichzeitig war er ein sehr engagierter Mensch. Er war Hilfs-Sheriff, Friedensrichter in seinem Dorf, also ein angesehener Mann. Was sein Leben geändert hat, war, dass er im Krieg zwischen den Briten und den Amerikanern mitgekämpft hat und auch relativ schnell eine höhere Stellung dort bekommen hat. Er war also verantwortlich für andere. Und in diesem Krieg ist etwas passiert, was sein Denken verändert hat. Und zwar ist relativ knapp neben ihm eine Granate explodiert. Und er wusste, eigentlich hätte ich tot sein müssen. Er hat viele Kameraden sterben sehen, auch wenn die Einschläge weiter weg waren. Und er wusste, dass er noch am Leben ist, obwohl die Granate direkt neben ihm explodiert ist, ist nicht normal. Und mit diesem Erlebnis ist er nach Hause gegangen. Und dieses Erlebnis hat in seinen Gedanken gearbeitet, weil auf der einen Seite war er davon überzeugt, dass Gott nicht mehr eingreift, sondern dass Gott alles so laufen lässt, dann hätte er aber tot sein müssen. Und die einzige Erklärung für ihn, warum er noch am Leben war, ist, dass hier jemand übernatürlich eingegriffen hat. Als er dann zurück war, ab und zu hat er die Gottesdienste seines Ortes besucht, in der Baptistengemeinde. Und es war damals so, dass nicht jede Woche ein Pastor da war. Und wie ist die Gemeinde damit umgegangen? Der Pastor hat die Predigt aufgeschrieben und ein Laienglied hat sie dann vorgelesen. Und William Miller hat sich beschwert, dass die Laienglieder, die diese Predigt vorlesen, das total schlecht machen. Und die Antwort ist natürlich, liegt auf der Hand. Wenn jemand sagt, das wird schlecht gemacht, dann ist die Frage, ja, kannst du es besser? Und so wurde er gefragt, ob er die Predigten in Zukunft vorliest, wenn kein Pastor da ist. Und das hat William Miller getan. Und bei einer dieser Predigten, die er vorgelesen hat, da konnte er plötzlich nicht weiterlesen, weil ihm die Tränen gekommen sind und er gemerkt hat, dass das, was er braucht, das, was seinem Leben fehlt, ein persönlicher Erlöser ist. Jemand, der ihm hilft, mit seiner Schuld umzugehen, mit seinem Versagen. Die Predigt hat jemand anders weitergelesen, aber das gilt als seine Bekehrung, dieses Lesen der Predigt. Von da an, zusammen mit dem Kriegserlebnis, war für ihn klar, es muss Gott geben. Er hat sich danach gesehnt, diesen Erlöser kennenzulernen. Und für ihn war klar, der einzige Weg, diesen Gott, nachdem er sich gesehnt hat, kennenzulernen, war die Bibel. Jetzt hatte er aber ein Problem, denn seine Freunde waren ja alle noch Deisten. Und für Deisten war klar, dass die Bibel kein besonderes Buch ist. In diesen Kreisen war es in, sich über die Bibel lustig zu machen und zu sagen, was das für ein altes und für ein antiquiertes Buch ist. Und jetzt hatte William Miller das Problem, dass er selber die Bibel gelesen hat, seine Freunde sich aber immer noch drüber lustig gemacht haben. Und für ihn war jetzt klar, wenn das wirklich Gottes Wort ist, dann muss man das auch daran sehen, dass es in diesem Wort Gottes keine Widersprüche geben darf. Und so hat er, es gab genügend Kritik der Deisten, die er ja kannte von seiner Jugend auf, und so hat er sich gedacht, okay, ich werde dieses Buch durchlesen und ich lese erst weiter, wenn ich das verstanden habe und wenn sich die Widersprüche aufgelöst haben. So hat er von Anfang an angefangen, die Bibel zu lesen, hatte eine Konkordanz und hat Textstelle mit Textstelle verglichen und ist erst dann weitergegangen, wenn sich Widersprüche aufgelöst haben. Und siehe da, es hat sich für ihn bestätigt, dass es in der Bibel keine Widersprüche gibt. Und sein Glaube daran, dass die Bibel die Offenbarung Gottes ist, wurde immer stärker und er hat die Bibel auch immer besser verstanden. Durch sein Studium kam er irgendwann zu den Büchern, zum Buch Daniel. Und das Buch Daniel ist in der Bibel ein besonderes, weil es hier eben um apokalyptische Literatur geht, also um Prophezeiungen auf das Weltende. Und William Miller hat in der gleichen Art und Weise weiter studiert. Er hat Textstelle mit Textstelle verglichen, hat geschaut, ob die Bibel selber diese Symbole in der Apokalyptik erklärt. Und er kam durch seine Studien dann zur Meinung, dass Jesus um das Jahr 1844 wiederkommen wird. Er hat im Buch Daniel ein paar Kapitel miteinander verglichen, hat es überlegt und kam zu der Schlussfolgerung, dass Jesus 1843 am Anfang noch wiederkommen wird. Das war um das Jahr 1831 ungefähr. Das heißt, 12, 13 Jahre noch. Am Anfang hat er das für sich behalten, weil er gedacht hat, es kann ja ein Fehler drin sein. Gleichzeitig hat er aber so eine innere Stimme gehabt, die ihm gesagt hat, geh und verkünde es der ganzen Welt. Aber er hat gemeint, ich bin ein einfacher Farmer, wieso soll ich mich hinstellen und Leuten was erzählen? Aber diese Stimme, geh hin und verkündige es der ganzen Welt, die ist geblieben. Und so hat er noch weitere Jahre damit zugebracht, das zu überprüfen. Er hat gesagt, ich habe mir jeden Einwand überlegt, den man stellen konnte, und ich habe alles überprüft, aber je mehr ich studiert habe, desto mehr war ich davon überzeugt, dass es so stimmt. Aber immer noch hat er es für sich behalten. Und diese Stimme wurde immer stärker. Geh hin und verkünde es der Welt. Und an einem Vormittag saß er zu Hause, hat studiert und diese Stimme war so stark innerlich, dass er gedacht hat, ich kann so nicht weitermachen. Dann hat er mit Gott einen Deal gemacht. Er hat gesagt, wenn du Leute schickst, die mich einladen, über die baldige Wiederkunft Jesu zu predigen, dann werde ich es tun. Wenn nicht, werde ich weiterhin schweigen. Und mit diesem Vertrag mit Gott praktisch war er sehr zufrieden, weil bisher hat noch nie jemand ihn gebeten zu predigen selber und vor allem nicht über die Wiederkunft Jesu. Also war er ganz beruhigt und hat sich friedlich wieder seinen Studien zugewandt. Eine halbe Stunde später klopft es an der Tür eröffnet, sein Neffe ist da und sein Neffe fragt ihn, wir haben nächste Woche keinen Pastor, möchtest du nicht zu uns kommen und über die baldige Wiederkunft Jesu predigen? William Miller hat sich nicht gefreut, er ist in den Wald gerannt und hat dort ein nicht so schönes Gespräch mit Gott gehabt, weil er sich unwürdig gefühlt hat, weil er gesagt hat, ich kann das nicht, ich will das nicht. Aber er war gleichzeitig jemand von Anfang an, der zu seinem Wort gestanden ist. Wenn er mal etwas gesagt hat, dann macht er es. Und so ist er mit seinem Neffen mitgegangen und hat am kommenden Wochenende über die Wiederkunft Jesu gepredigt. Am Anfang, weil er eben nicht in der Kirche sprechen wollte vor vielen Menschen, haben sie ihn in das Privathaus, in die Küche eingeladen. Und so hat er in einem Haus, ganz normal bei seinen Verwandten in der Küche, seine Erkenntnisse über die Wiederkunft Jesu weitergegeben. Von da ab hat William Miller mehr Einladungen bekommen, als er nachfolgen konnte. Es begann eine Bewegung, die ohne, dass er sich groß drum gekümmert hat, so weit ging in den kommenden Jahren, dass man schätzt, dass 500.000 Menschen seine Vorträge gehört haben. Man muss wissen, dass damals die Bevölkerungszahl Nordamerikas bei 9 Millionen lag. Also ein Achtzehntel der Bevölkerung haben seine Vorträge gehört. Wenn man sich das auf Deutschland nachrechnen würde, dann hieße das 4,5 Millionen in Deutschland würden das hören. Und da merkt man, was es für eine Bewegung war. Deswegen wird es die zweite große Erweckungsbewegung genannt. Jetzt ist uns allerdings klar, dass da irgendein Fehler gewesen sein muss, weil Jesus ja nicht wiedergekommen ist. Trotzdem ist die Verkündigung von William Miller für Adventisten sehr wichtig. Und deswegen lohnt es sich, einen genaueren Blick darauf zu werfen, wie er dazu kam. Auch wenn wir wissen, dass Jesus um die Zeit nicht wiedergekommen ist. Nun, William Miller hat in seiner Auslegung des Buches Daniel eigentlich nichts Neues entwickelt. Sondern seit Martin Luther waren gewisse Sachen in der protestantischen Welt selbstverständlich. Die haben alle so gesehen. Hier sieht man eines der Eingangstoren vom Rathaus in Nürnberg. War jemand schon mal in Nürnberg? Hat sich das schon jemand angeschaut? Das Nürnberger Rathaus hat zwei Eingangstüren. Die linke Seite zeigt oben zwei Tiere. Und hier die rechte Seite zeigt oben auch zwei Tiere. Man sieht in der Mitte des Wappen dann die beiden Menschen, die jeweils Feldherren darstellen sollen. Und dann sieht man links ein Tier und rechts ein Tier. Kann jemand links erkennen, so ungefähr, was man sieht? Drei Köpfe, es sind vier, wenn man genauer schaut. An der Wand ist nochmal einer. Es sind vier Köpfe, genau. Und wer das Buch Daniel kennt, der erinnert sich vielleicht, denn wenn man den linken Eingang anschaut, dann sieht man einen Löwen und einen Bären. Und hier im rechten Eingang sieht man einen Panther mit vier Köpfen und dann ein schreckliches Tier mit 10 Hörnern. Das kommt aus dem Buch Daniel. Und das Rathaus in Nürnberg, ich habe es hier stehen, wurde 1617 wurden diese Türen gebaut. Leonhard Kern war derjenige, der das gestaltet hat. Und warum hat man das in Nürnberg gemacht? Um etwas zu zeigen. Nürnberg war protestantische Stadt nach der Reformation und das wollte man auch im neuen Rathaus zeigen. Und deswegen hat man die Tiere aus Daniel 7 in die Türen des Rathauses mit integriert. Warum? Weil die allgemeine protestantische Deutung damals war, dass dieses vierte Tier rechts oben ein Symbol für Rom und ein besonderes Horn, das in Daniel 7 dann erwähnt wird, die katholische Kirche ist. Das war allgemeines protestantisches Gedankengut. Und dem ist William Miller auch gefolgt. Also eigentlich überhaupt nichts Neues. Das einzige Neue, das William Miller jetzt gemacht hat, war, dass er Daniel 8, das nächste Kapitel, mit Daniel 9 zusammengesetzt hat. Und in Daniel 8 finden wir eine Zeitweissagung, wo gesagt wird, dass das Heiligtum wieder gereinigt werden wird. Und in Daniel 9 finden wir einen Anfangszeitpunkt, von dem an man rechnen soll. Daniel 9 ist auch für Protestanten sehr bekanntes Kapitel, weil viele daran glauben, dass hier die Zeitkunft, dass der Ankunft des Messias vorhergesagt wird. Das Auftreten des Messias und vor allen Dingen der Tod Jesu am Kreuz, wo die Opfer abgeschafft worden sind, all das wird in Daniel 9 vorhergesagt. Und viele sehen das auch heute noch so. Und was William Miller jetzt gemacht hat, war, diesen Anfangszeitpunkt auch auf Daniel 8 zu übertragen. Und auch da hat er nicht einfach ins Blaue geschossen, sondern es gibt in den Bibeltexten genügend Gründe, die dafür sprechen. Zum Beispiel sagt Gabriel in Kapitel 9, der Engel, der ihm kommt, um das zu erklären, sagt, jetzt bin ich gekommen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Und in Daniel 8 kann man nachschauen und sieht, dass Daniel die Zeitweissagung nicht verstanden hat. Das wären mal Sachen, da kann man tiefer reingehen, nur so ein bisschen möchte ich damit zeigen, dass William Miller hier nichts gemacht hat, was völlig unnormal war. Und deswegen hat er auch so Erfolg gehabt, weil die Art und Weise, wie er gedacht hat, wie er verkündigt hat, bei den Protestanten auf offene Türen gestoßen ist. Sie haben das eh alles so gesehen. Das Einzige war eben dieser Zeitpunkt. Und auch beim Zeitpunkt muss man sagen, dass das in der protestantischen Welt nicht so überraschend kam. Warum? Nun, die Bibel nennt für die Wiederkunft Jesu ein paar Zeichen, die kommen werden. Unter anderem Zeichen in der Natur. Erdbeben, die Sonne wird ihren Schein verlieren, der Mond wird blutrot werden. Und all das war in den Jahren vorher eingetreten. 1755 gab es das Erdbeben von Lissabon. Und auch wenn wir das vielleicht heute nicht mehr so kennen, so war das ein Ereignis. Es war nicht das schwerste Erdbeben, was bis heute geschehen ist. Es gab bis heute schwerere. Aber dieses Erdbeben von Lissabon hat in den Köpfen der Menschen wahrscheinlich noch einen größeren Einfluss gehabt als der 11. September. Warum? Dieses Erdbeben hat am Sonntagvormittag stattgefunden. Die meisten Toten, die es gab, waren Menschen, die die Kirche besucht haben. Und das wurde als besonderes Zeichen gewertet. Dann gab es eben 1780 in Amerika einen Tag, wo die Sonne morgens aufging und dann plötzlich wieder dunkel geworden ist. Es gibt bis heute ein paar Theorien, wenn man auf Wikipedia nachschaut, kann man die Theorie lesen, wie es heute erklärt wird, aber auch da bleiben immer noch Fragen offen. Die Sonne ging auf, plötzlich wurde es so finster, dass man ohne Licht nicht mehr lesen konnte. Und in der darauffolgenden Nacht ging der Mond blutrot auf. Und dann 1833 gab es den großen Sternenfall, wo nachts so viele Meteoriten waren, dass es auch schon fast hell war. All das waren Zeichen, die die Bibel vorhersagt und die deswegen die Menschen erinnert haben an das, was die Bibel sagt. Und es war eine Zeit großer Zukunftsoptimismus. Es gab Fortschritte in der Technik, die Dampflokomotive wurde erfunden, es gab Fortschritte in der Medizin, in der Politik, die Demokratie wurde entwickelt und deswegen war prinzipiell die Einstellung der Menschen, es liegt ein goldenes Zeitalter vor uns. Und genau das war letztlich auch der Unterschied, wenn man jetzt schaut, was war der Unterschied zwischen William Miller und dem Rest der Bevölkerung, also denen, die seine Verkündigung jetzt nicht angenommen haben. Es war nicht der Glaube, dass irgendwas Besonderes geschieht, sondern die einen haben eben gedacht, dass nun ein tausendjähriges Friedensreich vor ihnen liegt. Die Fortschritte in der Wissenschaft werden dazu führen, dass es keine Kriege mehr gibt, dass es keine Krankheiten mehr gibt, dass Menschen nicht mehr arbeiten müssen. Das war die allgemeine Einstellung der Bevölkerung. Und sie dachten deswegen, dieses tausendjährige Friedensreich, was in der Bibel steht, wird jetzt beginnen und dann wird Jesus wiederkommen. William Miller, der Unterschied in seiner Verkündigung war, dass er gesagt hat, nein, Jesus wird wiederkommen und dann beginnt erst das tausendjährige Reich. Man mag jetzt denken, na und, wo liegt der Unterschied? Nun, es gibt einen ganz praktischen Unterschied, nämlich, die meisten haben gesagt, wenn erst das tausendjährige Friedensreich kommt, hast du noch genügend Zeit, dich zu bekehren. Dein Leben kann so weitergehen wie jetzt, und wenn dann eh keine Probleme mehr da sind, wenn du nicht mehr arbeiten musst und wenn es keine Krankheiten mehr gibt, dann hast du noch genug Zeit, dein Leben mit Jesus in Ordnung zu bringen. Das war die allgemeine Sichtweise. Deswegen haben viele Menschen gesagt, na, dann lasst uns unser Leben genießen, wenn es soweit ist, okay, dann können wir uns immer noch ändern. Und William Miller hat eben gesagt, nein, die Wiederkunft Jesu ist von der Bibel her deutlich am Anfang der des tausendjährigen Reiches. Und wenn Jesus wiederkommt, ist das Schicksal eines jeden Menschen entschieden. Das heißt, jetzt ist die Zeit, sein Leben zu verändern. Wenn Jesus wiederkommt, ist es vorbei. Und das war der entscheidende Unterschied von William Millers Verkündigung zu dem, was sonst normales Denken damals war. Und deswegen hat seine Predigt auch so einen Effekt gehabt bei vielen Menschen, weil sie eben wirklich gedacht haben, okay, wenn Jesus so bald wiederkommt, dann ist es auch wichtig, dass ich mein Leben verändere. Und auch da muss man aber sagen, das war keine Bewegung, die jetzt so eine kleine sektiererhafte Bewegung war, sondern alleine, wir haben vorhin schon gesagt, 50.000 bis 100.000 Anhänger hatte die Bewegung ungefähr. Eine 500.000 Besucher der Zeltversammlungen. Und die anderen Kirchen sind genauso stark gewachsen durch die Verkündigung Millers. Man sagt, dass allein die Baptisten in den USA in dieser Zeit ungefähr bis zu 30.000 neue Mitglieder bekommen haben. Neue Menschen, die sich den Baptisten angeschlossen haben durch die Verkündigung William Millers. Also wir merken, das war eine Volksbewegung. Viele, viele Menschen haben sich hier eben ihre Einstellung verändert und haben diese Verkündigung angenommen. Nun, es gab allerdings nicht nur positive Reaktionen der anderen Kirchen, sondern im Sommer 1843 dann und besonders Anfang 1844, da begann es dann, dass man den Anhängern der Miller-Bewegung verboten hat, über ihren Glauben zu reden. Warum? Weil es eben Unruhe ausgelöst hat und weil viele wieder Ruhe in ihren Kirchen haben wollten. Manche haben Angst bekommen durch diese Verkündigung, weil sie sich nicht ändern wollten. Und so hat man den Milleriten gesagt, bitte verkündet, redet darüber nicht mehr. Ihr könnt es für euch glauben, ihr könnt nach Hause gehen und für euch Gottesdienste feiern, aber hier in unseren Kirchen redet nicht mehr darüber. Aber damit waren die Milleriten natürlich nicht einverstanden. Und so kam es dann dazu, dass sie schließlich ausgeschlossen worden sind, weil sie nicht bereit waren, diese Überzeugung zu verheimlichen. Das Wichtige also festzuhalten ist, es war eine Bewegung, die das baldige Kommen von Jesus Christus in den Mittelpunkt gestellt hat. Eine Bewegung, die nicht nur irgendwo in einem Hinterhof eine kleine Sekte war, sondern die quer durch die Bevölkerung ging, die eine, wo wirklich jeder davon gehört hat, jeder das kannte und eben auch viele, viele Anhänger hatte. Diese Bewegung gab es nicht nur in den USA, sondern auch in Europa um diese Zeit herum gab es viele Menschen, die ungefähr um das Jahr 1844 herum die Wiederkunft Jesu verkündet haben. Und auch hier gab es viele sehr interessante Dinge. Zum Beispiel gab es in Schweden ein Verbot, über die Wiederkunft Jesu zu predigen. Gleicher Hintergrund, die Kirchen wollten das nicht mehr, weil es zu viel Unruhe gestiftet hat. Was ist dort geschehen? Es stand Gefängnis drauf, wenn man es trotzdem tut. Was in dieser Zeit war, ist, dass kleine Kinder mit ihren Spielzeugen gespielt haben, plötzlich aufgestanden sind, sich hingestellt haben und die Wiederkunft gepredigt haben. Die baldige Wiederkunft von Jesus Christus. Kinder konnte man vom Gesetz her nicht einsperren und irgendwann haben sie aufgehört, sind wieder zu ihren Spielsachen, haben weitergespielt. Übernatürlich. Viele haben auch hier Gott am Wirken gesehen und so kann man sagen, dass es wirklich eine große Bewegung war. Nun, sie endete allerdings mit einer großen Enttäuschung. Denn 1844 ist weder Jesus wiedergekommen, noch ist das tausendjährige Reich gekommen. Sondern kurze Zeit später kam der Bürgerkrieg in den USA mit sehr, sehr vielen Toten und spätestens da war den Leuten klar, das Friedensreich wird nicht kommen. Und wenn wir heute anschauen, wer von uns glaubt, dass wir durch die Fortschritte der Medizin und der Wissenschaft alle Krankheiten beseitigen werden, wer von uns glaubt, dass wir nicht mehr arbeiten werden müssen, weil alles irgendwelche Roboter für uns erledigen würden. Das heißt, wir sehen, wie weit wir uns von dieser Zeit damals entfernt haben, inhaltlich. Zukunftsoptimismus ist etwas, was heute kaum noch jemand hat. Wie ging es weiter? Wenn man sich die Anhänger der Miller-Bewegung anschaut, so sieht man, dass Folgendes geschehen ist. Eine Gruppe hat generell den Glauben an Gott, an die Bibel aufgegeben. Manche waren sogar erleichtert und haben gesagt, ach ja, ich hatte Angst, dass Jesus wiederkommt, ob mein Leben auch passt. Eigentlich waren sie ganz zufrieden und von da an wollten sie mit Kirche nicht mehr viel zu tun haben. Es gab allerdings auch einen Rest, der festgehalten hat am Glauben an Gott. Und hier können wir sehen, dass drei Gruppen entstanden sind. Das eine waren die, die man dann die Spirituellen genannt hat. So würden wir das im Deutschen übersetzen. Sie haben geglaubt, Jesus ist 1844 wiedergekommen, und zwar in die Herzen der Gläubigen. Also man konnte es halt nicht groß sehen, aber Jesus ist in unsere Herzen zurückgekommen. Das war die eine Gruppe. Die zweite Gruppe waren die, die sich dann in Albany organisiert haben. Deshalb nannte man sie die Albany Adventists. Und diese Gruppe hat gesagt, wir halten auch am Buch Daniel fest. Wir glauben, Jesus ist nicht wiedergekommen. Der Fehler muss im Datum gelegen haben. Und sie haben weiter immer wieder neue Daten gesetzt. Das heißt, sie haben immer wieder geschaut, wie können wir die Berechnung so verändern, dass wir auf das richtige Datum kommen. Eine dritte Gruppe dagegen hat gesagt, okay, die Auslegung von Daniel Kapitel 7 und 8 und 9, die war richtig. Wie vorhin gesagt, alle Protestanten haben das prinzipiell so gesehen. Und sie haben gesagt, auch das Datum war richtig. Das Studium des Buches Daniel gibt uns keinen anderen Berechnungsweg. Und deswegen haben sie in der Bibel eben gesucht, wo ihr Fehler lag. Und haben nach biblischen Antworten gesucht. Wenn man sich die Zeit anschaut, es gab dann Umfragen in den USA, wo man es eben relativ gut nachvollziehen kann. 1860 sieht man hier, gab es noch 54.000 Menschen, die sich als Adventisten bezeichnet haben. Davon waren die Mehrheit Albany-Adventisten, also diejenigen, die immer neue Daten gesetzt haben. Die Gruppe derer, die Sabbathalter geworden sind, wo später die Sieben-Tags-Adventisten herausgekommen sind, waren damals 3.000 ungefähr. 1890, also 30 Jahre später, gab es wieder eine Umfrage. Die Albany-Adventisten sind in der Zwischenzeit in vier Gruppen zerfallen und die größte hatte immer noch ungefähr 25.000 Mitglieder, also ungefähr gleich geblieben. Bei den Sabbathaltern gab es auch zwei Gruppen. Es gab die Church of God, sieht man hier, und es gab die Sieben-Tags-Adventisten. Die Church of God hatte 647 Mitglieder. Die Sieben-Tags-Adventisten sind in der Zwischenzeit auf 28.991 gestiegen. Noch einmal 100 Jahre später, 1990, gab es immer noch die Albany-Adventisten. Die größte sieht man hier, 33.000 Mitglieder. Das heißt, man sieht 160 Jahre lang immer die gleiche Zahl. Und die Church of God gab es auch noch, 5.700, immer noch relativ gleich. Aber die Sieben-Tags-Adventisten hatten dort alleine in Nordamerika schon 717.000. Weltweit lag die Zahl damals, bin mir nicht sicher, so bei 5 Millionen, denke ich. Das heißt, man sieht, die Gruppen, die aus der Miller-Bewegung herausgekommen sind, haben alle ungefähr ihre Größe halten können. Das Einzige ist die Sieben-Tags-Adventisten, die seither eine Explosion am Mitgliederzuwachs erlebt haben. Und zwar auf heute 19,5 Millionen. Und die Frage muss man ja stellen können, warum war das so? Wo liegt der Unterschied? Wo liegt der Unterschied, warum diese Gruppe so stark gewachsen ist? Nun, wir haben also gesehen, die Sieben-Tags-Adventisten sind entstanden aus den Enttäuschten der Miller-Bewegung, die alleine die Bibel und eben auch ein Vertrauen auf die baldige Wiederkunft Jesu als ihre beiden Punkte hatten. Auch für diese Gruppe, die später dann Siebentagsadventisten geworden sind, blieb der Glaube an die Heilige Schrift. Und das ist bis heute ein Punkt, der Siebentagsadventisten ausmacht, nämlich der Grundsatz Sola Scriptura. Alleine die Schrift, ein Punkt, der einer der Schlagworte der Reformation war. Alles, was wir in unserem Glauben über Gott und seinen Umgang mit der Welt für wahr halten, muss seine Grundlage in der Heiligen Schrift haben. Die Heilige Schrift ist der Maßstab allen Glaubens. Und das ist bis heute so geblieben. Weiterhin haben sie dann natürlich, wie schon erwähnt, die Frage gestellt, warum ist dann Jesus nicht 1844 wiedergekommen? Nun, der entscheidende Bibeltext auch für William Miller war Daniel 8, Vers 14, wo da steht, und er sagte mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum wieder gerechtfertigt werden. Oder andere Übersetzungen sagen auch gereinigt. In diesem Bibeltext haben sie dann gesehen, steht ja das Heiligtum. William Miller ist davon ausgegangen, dass die Wiederkunft sein wird, weil er das Heiligtum mit dieser Erde gleichgesetzt hat. Und so war für ihn die logische Schlussfolgerung, Jesus wird wiederkommen, wenn das Heiligtum, nämlich die Erde, gereinigt wird. Also hat man sich dann die Frage gestellt, was sagt denn die Bibel wirklich, was das Heiligtum ist? Und in der folgenden Zeit haben sie eben das Heiligtum besonders studiert. Uns sagt das Heiligtum vielleicht heute nicht mehr so viel. Worum geht es im Heiligtum? Nun, das dritte Mosebuch ist das Buch, was uns am meisten über das Heiligtum im Alten Testament sagt. Und das Heiligtum im Alten Testament war ein Symbol praktisch, wo Gott dem Volk etwas über Erlösung gelehrt hat. Also die Prinzipien, wie man bei Gott angenommen wird, wie man mit Gott lebt, all das wurde symbolisch im Heiligtum dargestellt. Und es ist interessant, dass im Neuen Testament das Heiligtum nicht völlig bedeutungslos wird, sondern dass es zwar durch Jesu Opfer besser verstanden wird, aber die Symbolik eben immer noch sehr von Bedeutung war für die Christen damals. Ein kurzer Blick auf diejenigen, die maßgeblich waren in dieser Zeit. Hiram Edson ist einer zusammen mit Freunden, der vor allen Dingen eben dieses Thema des Heiligtums studiert hat. Dann haben wir das Ehepaar James und Ellen White, die in dieser Zeit auch wichtig waren der Gründung der Siebentagsadventisten, die eben diese Lehren des Heiligtums gelesen haben, es für richtig befunden haben und hier auch in besonderer Weise Gottes Führung erlebt haben, wo Gott das in besonderer Weise bestätigt hat. Dann haben wir Joseph Bates, ein Kapitän, der das auch selber dann angenommen hat, und er hat vor allen Dingen noch einen Punkt dann mit im Bibelstudium betont, der dann als richtig anerkannt wurde, nämlich der Sabbat. Das war ein wichtiger Beitrag von Joseph Bates. Und wir haben noch Uriah Smith als einer, der dann auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Bilder hier sind irreführend, denn auf den Bildern sieht man lauter alte Leute. Klar, in den letzten Jahren ihres Todes wurden die meisten Bilder gemacht. Aber wenn man sich die Geburtsdaten anschaut, dann merkt man, Hiram Edson war nach 1844 ungefähr 38, James White, wenn man es rechnet, ungefähr 24, 25 dann in den Jahren 1846, 47. Ellen White war gerade 17, 18, 19 in dieser wichtigen Zeit. Joseph Bates, der einzige, der älter war, er war schon über 50. Aber Uriah Smith war dann gerade mal 15, 16, 17. Das heißt, wir merken, diejenigen, die wichtig geworden sind als Mitgründer der Siebentagsadventisten, waren alles jüngere Leute damals. Jüngere Leute, die Energie hatten, die wirklich intensiv die Bibel studiert haben und die dann eben hier Gottes Führung erlebt haben. Kurz will ich durchgehen. Was sagt das Heiligtum, was für uns als Siebentagsadventisten wichtig geworden ist und Grundlage unseres Glaubens geworden ist? Nun, wenn man ins Heiligtum reinkommt, dann ist das Erste, was man sieht, der Brandopferaltar. Und der Brandopferaltar ist von der Bibel her relativ klar, was er bedeutet, nämlich ein Symbol für das Opfer Jesu Christi. Auf dem Altar wurden im Alten Testament reine Tiere geopfert, Tiere, die keinen Fehler haben durften. Und im Neuen Testament wird das sehr, sehr deutlich eben auf Jesus Christus gedeutet, der das Lamm Gottes war, das die Sünde der Welt trägt, wie es Johannes der Täufer sagte. Das heißt, zwei Punkte, die hieraus wichtig sind für Adventisten, ist sola gratia, ein weiteres Wort der Reformation, was heißt allein aus Gnade. Der Mensch wird erlöst allein durch das Opfer Jesu Christi. Es ist ein Geschenk, wir können es uns nicht erarbeiten. Wir können in unserem praktischen Leben uns vor Gott nichts erarbeiten, sondern alles ist ein Geschenk von Gott. Reformatorischer Grundsatz. Und der zweite, sola fide, allein aus Glauben. Das heißt, der Mensch wird erlöst, weil er daran glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist. Ohne weitere Taten. Erlösung bekommen wir durch das, was Gott für uns tut, nicht durch das, was wir selber tun. Auch ein weiterer protestantischer Grundsatz, der für Sieben-Tags-Adventisten wichtig ist. Der nächste Punkt im Heiligtum ist der Priester, den man sich anschaut. Und hier, wenn man Hebräer 8, Vers 1 liest, dann wird dort deutlich gesagt, wer der hohe Priester für uns ist. Der hohe Priester war derjenige, der der Mittler war zwischen Gott und dem Volk. Und der Hebräerbrief im Neuen Testament ist ein Brief, wo eben sehr, sehr stark über das Heiligtum im Alten Testament geredet wird und über die Bedeutung für uns heute. Und es wird dort deutlich gesagt, hier Hebräer 8, dass der eigentliche hohe Priester Jesus Christus ist, der durch sein Opfer die Brücke ist zwischen dem Menschen und Gott. Und deswegen der nächste Grundsatz der Reformation, solo Christo, alleine Christus. Christus ist das Zentrum des Glaubens. Er ist derjenige, der unsere Erlösung garantiert. Das heißt, wir merken hier, dass Sieben-Tags-Adventisten klar auf der Grundlage der Reformation stehen. Das, was schon Martin Luther, Philipp Melanchthon und andere gepredigt haben, nämlich dass die Bibel, Gottes Wort, uns lehrt, dass der Mensch alleine aus Gnade erlöst wird. Hebräer 4 ist noch ein Bibeltext, der uns ganz klar sagt, was das für uns bedeutet, nämlich dass Jesus Christus nach seiner Auferstehung ins himmlische Heiligtum gegangen ist. Das irdische Heiligtum gibt es nicht mehr, kein Ort auf dieser Welt ist für uns noch wichtig, weil der wichtige Ort ist im Himmel, nämlich das himmlische Heiligtum, wo Jesus für uns Dienst tut. Und wir können im Glauben uns an Jesus wenden und wir werden Hilfe empfangen, weil er eben unser hoher Priester ist und sich für uns einsetzt. Wenn man dann weiter schaut, dann sieht man das Waschbecken, was noch vor dem eigentlichen Heiligtum im Vorhof war. Und das Waschbecken, wird uns im Neuen Testament gesagt, ist ein Symbol für die Taufe. Johannes der Täufer und dann auch Jesus hat taufen lassen zur Vergebung der Sünden. Und das ist deswegen auch ein Grundsatz, der für Sieben-Tags-Adventisten von Bedeutung ist. In der Bibel wird die Taufe für Erwachsene, die sich eben persönlich für den Glauben entscheiden, genannt. Das heißt, auch zur Zeit der Reformation gab es die Täuferbewegung, die eben wiederentdeckt hat, dass die Taufe in der Bibel nicht an Kindern vollzogen wird, sondern eben an Erwachsenen. Und deswegen sind wir eine protestantische Freikirche, weil eben niemand Mitglied wird, weil er hineingeboren wird, sondern jeder, der hier ist, hat sich selber persönlich dazu entschieden. Deswegen ist es eine Freikirche. Die Taufe eben als Symbol dafür, dass ich das, was Jesus für mich getan hat, in Anspruch nehme und daran glaube. Dann kam man ins Heiligtum hinein, der Ort, wo im Alten Testament nur Priester hinein durften. Und was fand man da? Hier auf der linken Seite des Bildes sieht man den Schaubrottisch. Es gab also einen Tisch, wo Brote aufgestellt waren. Was ist die Bedeutung im Neuen Testament? Jesus selber sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das heißt, der Schaubrottisch ist ein Symbol für Gottes Wort. Auch für Jesus selber, der die Verkörperung des Wortes Gottes war. Das heißt, das Wort Gottes ist für Siebentags-Adventisten immer noch ein wichtiger Grundsatz. Das sieht man allein in den Gottesdiensten. Der Gottesdienst ist zweigeteilt und in der ersten Stunde des Gottesdienstes gibt es ein Bibelgespräch, wo man sich eben austauscht über das, was die Bibel lehrt und darüber, wie man es im eigenen Leben umsetzt. Gottes Wort, die Bibel, wird immer noch so verstanden, dass sie auch für heute noch aktuell ist, dass sie alle unsere Fragen in Bezug auf Glauben beantwortet und dass sie uns Hilfe ist und Richtschnur auf dem, im Leben mit Gott. Wenn man weiterging, dann sah man im Heiligtum den siebenarmigen Leuchter. Und der siebenarmige Leuchter wird der, wo immer brennen sollte, Tag und Nacht sollten die Lichter leuchten. Finden wir im Neuen Testament zum einen, dass Jesus sprach, er ist das Licht der Welt. Und dass Jesus dann aber auch seiner Gemeinde damals, den Jüngern, den Heiligen Geist verheißen hatte. Und als der Heilige Geist kam, fiel er auf die Gläubigen damals in der Form von Feuerflammen. Und so kann man im siebenarmigen Leuchter auch ein Symbol sehen, natürlich, dass Jesus das Licht der Welt ist, aber er hat eben den Heiligen Geist verheißen. Und so können wir im siebenarmigen Leuchter auch ein Symbol sehen heute für die Führung des Heiligen Geistes. Und deswegen auch die Gaben des Geistes, wie wir sie in der Bibel finden, sind für Siebentagsadventisten von Bedeutung. Denn biblisch gesehen hören die Gaben des Geistes nicht nach Pfingsten auf, sondern sie gehen weiter, um die Gemeinde aufzubauen im Glauben und sie zum Dienst auszurüsten. Das heißt, all die Gaben, die die Bibel lehrt, die der Heilige Geist seiner Gemeinde gibt, spielen auch in der Adventgemeinde eine Rolle. Unter anderem zum Beispiel die Gabe der Prophetie. Das heißt, Adventisten sind der Meinung, dass auch heute noch Gott wirkt, indem er Propheten beruft. Und ein wichtiger Grundsatz hier für Adventisten ist, dass er das gerade im Leben und im Dienst von Ellen White getan hat. Wir haben vorhin das gesehen. Ellen White, die bei vielen Begebenheiten waren Zeugen anwesend, als sie Visionen hatte, als Gott zu ihr gesprochen hat. Und es waren in dieser Zeit deutlich übernatürliche Manifestationen da. Egal, wie stark Männer waren, die anwesend waren, sie konnten sie während einer Vision nicht hochheben, nicht hinlegen. Sie hat in dieser Zeit nicht geatmet und hat trotzdem ganz normal weitergelebt. Aber man hat gesehen, sie ist nicht mit ihren Gedanken anwesend. Das heißt, das Wirken des Heiligen Geistes, die Gaben des Geistes sind für Adventisten auch ein wichtiger Punkt für ihr Leben. Und deswegen, weil sie der Überzeugung sind, dass im Leben und Dienst von Ellen White Gott hier durch die Gabe der Prophetie gewirkt hat, spielt auch das eine wichtige Rolle für Adventisten. Nicht als Verdrängung der Bibel, aber die Bibel spricht davon, dass Propheten kommen werden, dass Gott durch seinen Geist Propheten beruft. Deswegen, wenn es dann soweit ist, kann man nicht mit dem Hinweis darauf, die Bibel alleine zählt, das Wirken von echten Propheten beiseite setzen. Dann gab es noch den Räucheraltar. Und der Räucheraltar wird uns in der Bibel, in Offenbarung Kapitel 8, deutlich als Symbol für die Gebete der Gläubigen genannt. Und deswegen haben Adventisten auch die Bedeutung des Gebetes als wichtigen Teil ihres Glaubens. Das heißt, das eigene Leben und auch im Leben der Gemeinde wird die Wichtigkeit des Gebetes betont. Sowohl in Gebetsveranstaltungen als auch in der persönlichen Andacht. Das Gebet ist ein wichtiger Teil des Glaubens für Siebentagsadventisten. Und schließlich im Allerheiligsten, da finden wir die Bundeslade. Die Bundeslade war der Ort, wo Gott sich offenbart, wo Gottes Gegenwart sichtbar war im Alten Testament. Und in der Bundeslade waren die 10 Gebote. als Ausdruck des Charakters Gottes. Und so haben Adventisten auch das Verständnis der 10 Gebote. Es ist Ausdruck des Charakters Gottes. Gott ändert sich nicht. Und deswegen sind auch die 10 Gebote für uns heute von hoher Bedeutung, denn sie zeigen uns den Charakter Gottes. Allerdings nicht als Weg der Erlösung. Das heißt, wenn Adventisten die Gebote, die Gültigkeit der Gebote betonen, tun sie es nicht, um zu sagen, wenn man die Gebote hält, wird man von Gott geliebt und angenommen, sondern weil Jesus für uns gestorben ist, deswegen sind wir von Gott geliebt und angenommen, wenn wir das annehmen. Und die Gebote zeigen uns den Weg, wie wir Gott näher kommen und wie wir Gottes Charakter ehren. Und als Teil der Gebote ist natürlich auch der Sabbat zu nennen. Als ein Teil, den wir in der Bibel sehr deutlich finden, der dazugehört und der nirgendwo in der Bibel verändert worden ist. Und deswegen feiern Adventisten auch den Sabbat als Tag des Herrn, als Tag der Schöpfung, als Tag der Erlösung und bringen damit auch ihre Liebe und Anbetung für Gott zum Ausdruck. Nicht als Weg der Erlösung, sondern als Weg der Erlösten. Und wenn wir den hohen Priester noch einmal sehen im himmlischen Heiligtum, dann ist eben immer noch von Bedeutung, was Jesus als unser himmlischer Hoherpriester gesagt hat, nämlich, dass er wiederkommen will, um uns zu sich zu nehmen und dass er Wohnungen für uns bereitet. Und deswegen ist der Glaube an die baldige Wiederkunft Jesu immer noch von Bedeutung. Und hier ist besonders Matthäus 24 und 25 zu nennen, wo Jesus eben Zeichen nennt für seine Wiederkunft. Und das Aufmerken auf diese Zeichen ist ein wichtiger Punkt dessen, was Gott uns eben auch in seinem Wort zeigt. Damit sind wir am Ende dessen, was ich heute so als Kurzreferat durchgehen wollte. Dankeschön. Die Glaubenspunkte werden zusammengefasst. Auf der Seite www.adventisten.de findet man die 28 Glaubenspunkte. Das ist das offizielle Dokument, wo Adventisten ihren Glauben vorstellen, wo sie sagen, das ist uns wichtig, das vereint uns, so verstehen wir die Bibel. Und ich kann nur dazu ermutigen, sich selber damit zu beschäftigen und sich selber hier ein Bild zu machen. Soweit für das, was ich sagen wollte. Wenn, dann können jetzt gerne Fragen gestellt werden.